Danke euch für das wunderbare Lied. Es geht auch in meiner Predigt heute um die Barmherzigkeit Gottes, was wir jetzt alle auch gesungen haben. Ich begrüße euch alle auch hier. Ihr seid so viele, trotz Sommerferien. Ich begrüße euch, die an den Geräten mich sieht. Vor einiger Zeit habe ich angefangen, Jesaja zu lesen. Tiefer zu lesen, nachforschen, nachlesen. Und ich kam irgendwann zu Jesaja Kapitel 40. Schlagt mal auf. Jesaja Kapitel 40. Und auch als ich dieses Kapitel gelesen habe, konnte ich nicht weiterlesen. Ich kam nicht weiter. Ich habe dieses Kapitel nochmal und nochmal gelesen. Und es war für mich, als ob ich nie dieses Kapitel, nie Jesaja gelesen habe. Mit einmal sind mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe in dieses Kapitel 40 gelesen und gesagt, Herr, was versprichst du da? Was sagst du da? Alle 39 Kapitel sind, wo Gott über Gerichte spricht, wo Gott um das redet, was Israel ihnen angetan hat, was andere Völker ihnen angetan haben. Überwiegend 39 Kapitel und im Vers und Kapitel 40 wendet sich das Blatt. Und mit einmal erkenne ich in der ganzen Größe, als ob nie das gewusst habe, wie groß seine Barmherzigkeit doch ist. In jedem Vers, Kapitel 40, spricht Jesaja, wie groß seine Gnade ist, wie groß seine Güte ist und wie groß sein Vergeben ist. Und das Größte, durch wen vergibt er seinem Volk? Durch wen hat er meine und deine Sünden vergeben? Sagt Jesaja in Kapitel 40 auch zu uns. Ich war froh, als wir die zwei letzten Sonntage über Psalm 78 gelesen haben und auch Freitag gesprochen haben. Da beschreibt der Schreiber Asaf in dramatischer Weise, was das Volk Gott angetan hat. Was er ihm angetan hat. In wie viel Sünden, wie viel Schlimmes er Gott angetan hat für all das, was Gott Israel getan hat. Und immer wieder und immer wieder, wir haben auch am Freitag hat Viktor, unser Pastor und auch der Anton hat uns immer wieder aus diesem Psalm immer diese Barmherzigkeit Gottes herausgeholt. Und Gott vergab ihnen und Gott vergab ihnen wieder. Und hier, ich saß in meinem Zimmer und las Jesaja 40 und habe gesagt, wie groß ist dein Erbarmen, Gott. Du hast ein Volk herausgeholt aus allen anderen Völkern. Du hast ihn aus Ägypten befreit. Du gingst mit ihm durch die Wüste. Du hast ihn beschützt. Du hast das Volk bewahrt. Du hast ihm alles gegeben. Nahrung. Er konnte in der Wüste trinken. Er konnte dort Fleisch sogar essen. Er konnte Brot vom Himmel, jeden Morgen frisches Brot konnte er essen. Er hat ihnen das Land gebracht, ihnen das Land aufgeteilt, hat sie zur Ruhe gebracht, hat alle Völker, die da gewohnt haben, weggetrieben und sie wegen ihren abscheulichen Sünden hat er diese Völker einfach dem Erdboden gleichgemacht. Da hat das Volk da hineingesetzt. Anstatt zu lesen, dass das Volk aus Dankbarkeit zu diesem großartigen Gott ihn besingt, ihr dient, ihm in der Ehre wohnt, lesen wir, Jesaja beschreibt, Jesaja in Kapitel 9, braucht ihr nicht aufmachen, wir kommen später dazu. Jesaja in Kapitel 9 sagt diesen Satz, und das Volk, das im Dunkeln lebte. Das Volk, das im Dunkeln lebte. Nein, die Sonne schien auch da, am hellsten heller wie heute bei uns. Aber wenn ein Volk, wenn eine ganze Nation in Sünden lebt, dann ist es die Dunkelheit. Wenn du, mein Bruder und meine Schwester, in Sünden lebst, dann lebst du in der Dunkelheit. Dunkelheit ist Leben in Sünden. Und Jesaja sagt, das Volk in der Dunkelheit lebte in der Dunkelheit. Und mit einmal dieses Wort, das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein großes Licht. Sieht ein großes Licht. Es ist so, wenn wir in einen Tunnel, durch einen Tunnel fahren oder gehen. Und es gibt kein Ende. Es gibt kein Ende. Und mit einmal sehen wir, da ist das Licht. Und dieses Licht ist verwandelt Gott in den Trost. Und er sagt dann in Jesaja 40, und wir lesen jetzt die ersten zwei Verse, sagt er, was ist dieses Licht? Das Licht ist der Trost. Wenn wir das Licht sehen, dann haben wir den Trost. Und er schreibt hier, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frontdienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle Sünden. Gott verkündigt hier und gibt und schenkt dem Volk einen Trost. Er sendet ihr einen Trost. Er sagt, ich habe eure Schuld abgetragen. Ich habe eure Schuld abgetragen. Früher, wo ich immer Jesaja gelesen habe, habe ich das gar nicht beachtet. Und jetzt mit einmal sehe ich, dass Gott sagt, dass er seinen Frontdienst vollendet hat und dass seine Schuld abgetragen ist. Gott ist ein Gott, der keine halbe Sache macht, sondern er tut, wenn er was sagt und tut, immer das Ganze. Immer das Ganze. Als Jesaja diesen Brief geschrieben hat, dann müsste noch ungefähr 700 Jahre vergehen, bis dieses Licht kam, bis dieser Trost in Erfüllung gegangen ist. In diesen 700 Jahren hat das Volk noch so vieles Gott angetan. Er hat sie in Verbannung geschickt. Er hat sich vom Volk abgesagt. Er hat den Feinden, dieses Volk preisgegeben. Jerusalem war zerstört. Der Tempel war zerstört. Und doch hat Gott gesagt, ich habe ihre Schuld abgetragen. Er hat sie wieder zurückgeholt. Und er anstatt sie auch dem Erdboden gleich zu machen, wäre er absolut gerecht, wenn er genauso verfahren hätte wie mit anderen Völkern. Er hat sich erbarmt. Er hat sich erbarmt. Durch wen hat er sich erbarmt? Jesaja Kapitel 9 sagt uns Jesaja, das Volk hat ein Licht gesehen. Und dieses Licht soll der Trost für das ganze Volk sein. Wer ist dieses Licht? Oder was ist dieses Licht? Wer ist dieses Licht? Hat dieses Licht einen Namen? Und in Kapitel 9, Vers 5 erklärt uns Jesaja, ja, dieses Licht ist etwas Besonderes. Ist etwas das Größte, was Gott eigentlich tun könnte. In Jesaja Kapitel 9, Vers 5 sagt uns Jesaja, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, ewiger, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Können wir uns so etwas vorstellen, was Gott hier seinem Volk darlegt? Können wir das vorstellen? Die Größe seiner Erbarmung, die Größe seiner Barmherzigkeit. Er sendet nicht jemanden. Er gibt das Beste. Er gibt seinen Sohn. Gott selber wird klein in seinem Sohn und kommt als Mensch auf diese Erde und vergibt diesem Volk, der ihm so viel Böses angetan hat. Er vergibt dir und mir, die wir ihm so viel Böses angetan haben. Und heute wahrscheinlich antun werden und morgen auch. Und er hat schon gesagt, ich hab's vergeben. Ich habe eure Schuld abgetragen. Welche Sünden hat Gott denn vergeben? In welcher Dunkelheit lebte damals das Volk? Einige paar Beispiele, wo ich denn herausgefunden habe oder herausgesucht habe, wo wir noch größer erfahren sollen, wie groß doch die Barmherzigkeit Gottes ist. Was hat Gott dort vergeben? In vielen Sünden, wenn wir die Geschichte des Volkes Israel kennen, dann sehen wir, wie oft das Volk Israel bildlich gesehen Gott ins Gesicht geschlagen haben. Aber Gott hat seine Barmherzigkeit an seinem Volk, in seinem Sohn so offenbart. Und er sagt, dass mein Sohn kommen wird und er wird die Funktion eines Hirten übernehmen. Schaut mal, was dieses Licht, das sein Sohn ist, tun wird. In Jesaja Kapitel 44, Verse 10 und 11 lesen wir, siehe, der Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Sieh, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Der Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbauch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Können wir uns sowas vorstellen, wie Gottes Sohn als Hirte sich angeboten hat und er kommt und vergibt und trägt sein Volk auf seinen Armen. Nach 700 Jahren, als Jesaja das geschrieben hat, wird Jesus sagen, ich bin der gute Hirte. Und noch ein Satz wird er sagen, ich, der gute Hirte, gibt sein Leben für die Schafe. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, der damals am Volk Israel und heute an uns allen geübt und auch vollzieht bis heute. Er gab sein Leben für die Schafe. Und was tat das Volk Israel? Welche gewaltige, mit was bezahlte er diesem großen, barmherzigen Gott? Einige paar Beispiele, wo ich angedeutet habe, dass das Volk Israel im Bilde gesehen, in wirklich Gott ins Gesicht geschlagen hat. Und wir werden staunen, wie ich saß da und sagte, wie kannst du Gott so etwas vergeben? Das Volk Israel ist in der Wüste, Gott hat sie mit mächtiger Hand befreit aus der Sklaverei Ägyptens, führt sie in die Wüste, versorgt sie, wie ich schon gesagt habe, mit Wasser, versorgt sie mit Nahrung, führt sie durch das Land in die Richtung zum gelobten Land, führt sie durch die Wüste. Und das Volk hat alles. Und mit einmal fangen sie an, nachzudenken, wie war es, als wir in Ägypten waren. Die Nostalgie hat sie erwischt. Dann fingen sie an, wir hatten dort Fische umsonst gegessen. Gefangen, gegessen. Wir haben dort in Hülle Tomaten gegessen, Gurken und Zwiebeln und Knoblauch haben wir gegessen. Und dann dieser Satz, wir finden das in 4. Mose, brauchen vielleicht nicht aufschlagen, Kapitel 21. Diesen Satz, den ich so oft gelesen habe, aber nicht gemerkt habe. Diese Nahrung, diese Manne ekelt uns an. Dieses Manna ekelt uns an. Können wir uns sowas vorstellen? Können wir diesen Schlag ins Gesicht vorstellen? Das, was du uns jeden Morgen gibst, jeden Morgen, ekelt uns an. Das Volk war in der Wüste. Das Volk war in der Wüste. Vorne Sand, hinten Sand, rechts Sand, links Sand. Man konnte nicht ackern, man konnte nichts sehen, man konnte nichts ernten. Und jeden Morgen schickt Gott aus seinem Korn, aus seinem Kornlager, schickt er ihnen frisches Brot. Man sollte es nur zum Malmen zerdrücken und man könnte Brot backen, Kuchen backen, Brotfladen backen. Alles könnte man. Und das Volk sagt, diese Nahrung ekelt uns. Es ist kein Brot. Und diese Nahrung ekelt uns an. Wie frech kann ein Mensch sein? Wie undankbar kann ein Mensch sein? In diesem Fall zeigt uns, wie grob, wie unbarmherzig können wir Menschen sein. Wie sehr bedürfen wir die Gnade Gottes. Wie sehr bedürfen wir die Gnade Gottes. Das Volk geht weiter und Gott ist im Begriff, diesem Volk, die 10 Gebote auszuteilen, ihnen zu sagen, wie sie leben sollen, wie sie ein Vorbild den allen anderen Nationen sein sollen, wie sie ihm dienen sollen, wie sie ihn verherrlichen sollen. Und Gott will unter dem Volk leben. Er ruft Mose zu sich und erklärt ihm, wie er eine Stiftshütte bauen soll, wo sein Name leben sollte. Gott wollte unter diesem frechen, gottlosen Volk trotzdem wohnen. Mose ist 40 Tage und 40 Nächte da bei Gott und das Volk sagt, und das können wir lesen in 2. Mose Kapitel 32. Wir wissen nicht, was mit dem Mose geschehen ist. Lasst uns Götter machen. Und Aaron ließ sich verführen und machte ihnen aus ihrem ganzen Schmuck, was sie geben müssten, machte ihnen ein goldenes Kalb. Stellt es auf und jetzt dieser Satz, was ich auch früher einfach so darüber gelesen habe. Die beten dieses Kalb an und sagen, du hast uns aus Ägypten herausgeführt. Du hast uns aus Ägypten rausgeführt. Du hast uns das Wasser gegeben. Du hast diese Wunder getan. Du hast uns dieses Brot gegeben, das Fleisch gegeben. Du hast es gemacht, dass unsere Kleider sogar nicht veraltet wurden in dieser ganzen. Du, dieses Kalb, hat das getan. Können wir uns vorstellen, diesen Schlag ins Gesicht Gottes? Das, was Sie erfahren haben, sagen sie zu diesem goldenen, gegossenen Kalb, du hast das gemacht. Wie kann der Mensch noch mehr verdorben sein, als er noch schon verdorben ist? Und das dritte, Gott bringt das Volk trotzdem in das verheißene Land. Er teilt ihnen, die Bauern, einen Tempel, die stellen die Stiftshütte da, die beten ihn dort an und die Geschichte oder die Propheten oder Gott selbst klagt an, dass sie trotzdem anderen Göttern nachlaufen. Sie bauen dort Altäre und in Psalm 78 haben wir gelesen, dass sie sogar im Tempel den Tempel entweiht haben und ihre Scheusale dort aufgebaut haben. Lasst uns Jeremia Kapitel 7 aufschlagen und lesen, was das Volk getan hat, was das Furchtbare getan hat. Jeremia Kapitel 7, Verse 30 und 31. Denn die Söhne Juda haben getan, was in meinen Augen böse ist, spricht der Herr. Sie haben ihre Scheusale in das Haus gestellt und dem mein Name ausgerufen ist, um es unrein zu machen. Und sie haben die Höhen des Tophet gebaut, das im Tal Ben-Hinnom ist, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen, was ich nicht geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. Können wir uns so was vorstellen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Da ist ein Passafest oder Laubhüttenfest, ein Dankfest, da gehen sie in den Tempel und loben, preisen Gott, opfern ihm, vielleicht, ich sage es so, vielleicht sonntags und Montag geht der Vater in diesen in diesem Tal, was sie aufgerichtet haben, und opfert seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch oder dem Baal, um diese Götter gut, um diesen Göttern etwas Wohlgefälliges zu tun. Und das vergibt Gott. Ich saß in meinem Zimmer: Herr, wie kannst du sowas vergeben? Wie kannst du deinem Volk zu sagen, tröstet, tröstet mein Volk. Ich habe euren Frontdienst und eure Sünden abgetragen. Können wir die Größe der Barmherzigkeit Gottes überhaupt erfassen? Ich nicht. Und wisst ihr, meine Lieben, meine Aufgabe ist heute, das, was mir Gott ins Herz gelegt hat, dass mein Herz fing an, höher zu schlagen. Und meine Aufgabe ist, eure Herzen dahin zu bringen, dass sie noch höher wie mein Herz schlagen. Wenn wir begreifen, was Gott an mir und an dir getan hat, was er damals dem Volk Israel vergeben hat. Wie viel Gnade hat er in seinem Sohn uns und damals dem Volk Gottes erwiesen. Er konnte in seiner Gerechtigkeit das Volk einfach vom Erdflächen verschwinden lassen. Wer alle dann die Völker gemacht hat, hat es nicht getan. Und er sagt in einem Wort: Ich habe es getan, nicht um euret Willen, sondern um meines Namens Willen. Um meines Namens Willen. Nicht, weil ihr so gut seid. Ihr seid gar nicht gut. Und wir auch nicht. Im Volk Israel seit Gott unterteilt uns eine sehr wichtige Lektion. Aus diesem allem zeigt Gott uns, dass kein einziger Mensch, kein einziges Volk, keine Nation insgesamt kann durch seine eigene Anstrengung, durch sein eigenes Wollen oder Willen, durch seine eigene Kraft, durch seine eigene Intensität, durch alles, was er hat, kann er nicht Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Es ist unmöglich, hat Gott an seinem Volk uns gezeigt. Es braucht Vergebung. Es braucht Erneuerung unserer Herzen. Es braucht jemand, der für uns das leben kann, was wir nicht leben können. Es braucht jemand, der für uns das erfüllt, was wir nicht erfüllen können, was das Volk nie erfüllen kann, nicht erfüllt hat. Es war nicht in der Lage. Deswegen lesen wir auch in Jeremia Kapitel 31, sagt Volk: Ich will ein neues Bund mit euch schließen. Nicht den Bund, den ich mit euren Vätern geschlossen habe, den ihr gebrochen habt. Ich will das Gesetz in eure Herzen schreiben. Ich will euch an euren Herzen beschneiden. Ich will, dass ihr euch von innen aus sollt zu mir bekehren. Ich will euch ganz und gar erneuern, dass durch diese, durch seine Erbarmung, durch seine Gnade. Und Gott hat es uns allen gezeigt, dass wir auch nicht kein einziger von uns aus unserer Kraft zu diesem, zu der Vergebung, zu dem Leben, was Gott gefällt, erreichen können, werden wir nicht erreichen. Nein, es ist unmöglich Ding. Ob die Nationen damals, ob die Nationen heute aus dieser Lektion gelernt haben, sagt uns auch die Bibel. In Jesaja 9 lesen wir, dass das Volk im Dunkel saß. Das Volk im Dunkel saß. Wenn wir 40 Kapitel weiterlesen, in Jesaja Kapitel 60, wir kommen noch später zu diesem Kapitel, zu diesem Vers hin, 60, da sagt uns Jesaja, und die Dunkelheit bedeckt die ganze Erde. Nicht nur das Volk, sondern die Dunkelheit bedeckt die ganze Erde. Meine Lieben, und nach meiner tiefen Überzeugung leben wir heute, wir moderne Menschen, wir stolze Europäer, leben wir in dieser Dunkelheit, die, ich glaube, noch dunkler geworden ist als damals. Ich werde es in einigen Beispielen auch uns, was ich persönlich sehe, überzeugt bin, dass heute die Nation und besonders dieser postmoderne Mensch, Europa und alle anderen Länder, die so christliche Länder sich genannt haben, heute in einer absoluten Dunkelheit leben. Der Mensch baut heute sich keine Götzen, wie wir auch in Jesaja gelesen haben, auch im Alten Testament gelesen haben. Und Jesaja beschreibt auch hier, wie das Volk sich einen Götzen gemacht hat, aus dem Holz oder Gold oder anderen Materialien, die geschnitzt haben und angefertigt haben und sie aufgestellt haben und angebetet haben. Nein, heute macht der postmoderne Mensch macht sich keine Götter, sondern die Dunkelheit hat heute so gewaltige Dimensionen erreicht, dass es noch dunkler geworden ist. Der Mensch will selber Gott sein. Der Mensch betritt heute die Bühne und stoßt Gott weg. Er verbannt ihn. Er vertreibt ihn. Und wir können das heute sagen, auch aus unserem Deutschland ist Gott einfach vertrieben. Der moderne Mensch braucht Gott heute nicht. Er passt nicht in seinem Schema heute. Wisst ihr, Gott selbst zu sein, ist ein Gedanke von früher noch, ist nichts Neues. Der Mensch wollte immer im Mittelpunkt stehen, auch von alter her. Schon damals im Garten Eden hat die Schlange zu den Menschen gesagt, wenn der Gott hat euch nicht die ganze Wahrheit gesprochen, sondern was ihr tut, wenn ihr das tut, was er euch verboten hat, werdet ihr sein, wie er ist. Werdet ihr Gott sein. Und der Mensch gehorchte damals der Schlange. Und die Konsequenzen sehen wir bis heute, was es gebracht hat, für ganze Menschheit, auch für uns. Als nach der Sintflut die Menschen sich vermehrt haben und viel waren, dann sagten sie diesen Satz, lasst uns etwas tun, unseren Namen groß machen, lasst uns einen Turm bauen, der bis in die Wolken reicht. Wir wollen uns etwas Großes machen, wir wollen im Mittelpunkt stehen. Und das Dritte, wo Gott uns belehrt, der König Nebukadnezar, König von Babel, als er an die Spitze seiner Macht gekommen ist, wandert er einmal auf die Terrasse seines Palastes, auf dem Flachdach und schaut auf die Stadt und er sagte, habe nicht ich das alles gemacht? Haben das nicht meine Hände das alles geschaffen? Der Mensch wollte immer im Mittelpunkt stehen. Und heute wird es immer dunkler, dass der Mensch übernimmt die Rolle oder von Gott und will Gott heute spielen. Durch die große Errungenschaft der Menschen heute, durch das, was der Mensch entwickelt hat, was er zustande gebracht hat, ist unglaublich, unglaublich. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit den anderen Zeiten. Wir kommen gar nicht mit der ganzen Entwicklung, in welcher wir heute leben. In Industrie, in allen Bereichen, sei es Maschinenbau, sei es Elektronik, sei es Computerbau, sei es in allen anderen Branchen, können wir nicht mitgehen. Der Mensch hat etwas Großartiges geschaffen. Wir wissen, dass jedes Jahr in Deutschland, auch in anderen Ländern, werden Messen durchgeführt, wo die Firmen, ich sage es mal, wo der Mensch das präsentiert, was er geschaffen hat. Und vor jeder Eröffnung der Messen wird eine Rede gehalten. Unsere Bundeskanzlerin oder jetzt Bundeskanzler, früher hat die Frau Merkel sehr oft die Messen eröffnet oder ein Bundespräsident oder einer von den hohen, hohen Persönlichkeiten. Und eine Frage, haben wir einmal in einer von diesen Reden gehört, dass Sie oder er gesagt haben, lasst uns dem Schöpfer Gott danken, der uns diese Möglichkeit gegeben hat, der uns dieses Fenster geöffnet hat, dass uns dieses Können, dieses Wissen einfach geschenkt hat. Lasst uns dafür Gott, diesen Schöpfer, danken, der das getan, der uns das geschenkt hat, was wir heute errungen, was wir heute geschaffen haben. Und ich sage euch, ihr habt sowas nie gehört und werdet auch sowas nicht hören. Sondern in diesen Reden wurde der Mensch hochgestellt, wurde er hochgepriesen, wurde er in die Mitte gestellt. Man hat ihm alle Preise geschenkt, man hat ihm alle Medaillen geschenkt und alle Ehre hat man dem Mensch zugesprochen. Der Mensch ist heute in der Mitte. Er bestimmt. Die Dunkelheit wird noch dunkler, wenn wir betrachten, dass der Mensch heute sagt, nicht Gott bestimmt, sondern der Mensch bestimmt, wie es auf unserer Erde kälter oder wärmer sein soll. Der Mensch bestimmt, wie unsere Erderwärmung sein soll. Er organisiert sogenannte Klimakonferenzen, wo Hunderte und Hunderte Menschen aus allen anderen Ländern kommen mit ihren Privatjets oder mit ihren Karossen angeflogen, verpesten die Luft und diskutieren, wie warm oder wie kalt auf diesem Planeten sein soll. Dann kommen sie zu einem Ergebnis, es darf nicht wie 1,5 Grad wärmer werden. Ich habe mal hin und wieder mal gesehen, beobachtet diese Konferenz. Und dann freuen sich wie die kleinen Kinder, dass sie zu einem Ergebnis gekommen sind. Der Mensch übernimmt die Rolle, er will diese Erde, diesen Planeten retten. Nicht Gott, er will diesen Planeten retten. Es wird noch dunkler für heute. Es ist unbegreiflich, dass der Mensch bestimmt, wer du bist. Er bestimmt. Der Mensch sagt heute, das, was Gott im Mutterleibe geformt hat, ist nicht das Endgültige. Was heute geboren wird, ein Junge oder ein Mädchen, weiblich oder männlich, ist nicht das Endgültige. Sondern ihr kennt ja aus letztem Jahr, im September, glaube ich, dieses Selbstbestimmungsgesetz, wenn ein Junge oder ein Mädchen 14 Jahre Alter erreichen, dann können sie bestimmen, wer sie sein wollen, Mann oder Frau. Der Mensch bestimmt, wer er sein will, nicht Gott. Das ist die Dunkelheit, die immer dunkler wird auf dieser Erde. Der Mensch ist Gott geworden. Was macht Gott? Macht er einen Schlussstrich? Er konnte das machen. Und wir glauben alle, dass gerade wir in der letzten Phase dieser Weltgeschichte leben. Und wenn es so bleibt und immer dunkler wird, dann eilen wir mit gewaltigen Schritten dem Gericht Gottes entgegen. Aber heute, meine Lieben, was macht Gott heute? Heute lässt er immer noch die Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten. Er lässt den Regen über alle regnen. Er lässt die Saat draufkommen. Er beschenkt und ernährt uns heute alle. Und er begnadigt uns heute. Er streckt heute zu allen Nationen seine Hand, auch wie er ausgestreckt hat dem Volk Israel in seinem Sohn Jesus Christus, streckt er heute seine Hand und sagt: Kommt alle zu mir, wie ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er bietet seinen Sohn auch für uns heute an, wie er damals dem Volke Gottes angeboten hat. Und Gott sagt in diesem Kapitel 40, in Jesaja 40, er kommt dem Volk entgegen. Er vertilgt nicht, er konnte das machen, aber er streckt seine Hand und sagt, und erteilt uns eine Lektion, die er Jesaja beauftragt und sagt: Predige etwas, predige, was ich dir sage. Und er gibt uns, er beauftragt Jesaja, so einen Unterricht zu machen an uns Menschen. Und Gott will, und er zeigt, was wir auch weiter hören werden, wer er ist und wer wir sind, Menschen. Er sagt in diesem Kapitel: Mensch, steig aus, steig runter vor deinem hohen Ross. Er sagt uns, wo unser Platz ist. Und er sagt auch uns, wie er uns begnadigen möchte, was er aus uns machen möchte. Er schreibt hier in Jesaja Kapitel 40, Vers 6, beauftragt er Jesaja und sagt: Eine Stimme, Jesaja 40, Vers 6, eine Stimme spricht, rufe, und ich sage: Was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Gott verkündigt hier an uns Menschen einen Grundsatz, was kein einziger Gottesleugner, was kein einziger Atheist widersprechen kann. Er sagt: Was ist die Länge unseres Lebens? Und er sagt, dass wir kein langes Leben hier auf dieser Erde haben. Er sagt, dass unser Leben ganz, ganz kurz sein kann oder ganz kurz ist. Er vergleicht es mit einem Gras, das auf dem Felde wächst, mit einer Blume. Er sagt, dass wir endlich sind. Und er sagt hier im letzten Satz: Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Er sagt, dass er ewig ist. Wir endlich sind. Unser Leben ist so kurz. Es sind viele Bibelstellen. Gott nimmt sich Zeit und will uns immer erklären, dass unser Leben ist. In einer Stelle sagt er, wie handbreit ist unser Leben. Wie ein Traum ist unser Leben. Wie ein Flug eines Adlers am Himmel, den wir sehen und dann ist es nicht mehr, ist unser Leben. Wie ein Dampf, der eine ganz kurze Zeit zu sehen ist, ist unser Leben. Was machst du aus dem Mensch? Dass du hier rumstolzierst und machst aus dir etwas, wodurch dein Leben so, so kurz ist. Ein Gras auf dem Felde. Gott bleibt aber hier nicht stehen. Er sagt weiter und sagt, wie wir Menschen in seinen Augen sind. Wie alle Nationen in seinen Augen sind. Er sagt uns hier in Kapitel 40 sagt er, im Verse 15 sagt er diese Worte. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer oder wie Staub an der Waagschale. Andere Übersetzung wie Körner, Staubkörner an der Waagschale. Und Gott bleibt auch hier nicht stehen, er geht weiter. Er sagt noch im Vers 17, sagt er weiter, alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Gott belehrt uns Menschen, dass Tropfen Wasser plus Staub, Körnerstaub plus Staub im Vers 17 sind nichts. Ergebnis ist nichts. Mit Tropfen Wasser und Häuflein Staub kann man nichts anfangen. Sind nichts. So sind die Nationen, die vor Gott irgendwas sein wollen, oder Gott selbst sein wollen, sind die Menschen vor Gott. Und Gott streckt seine Hand aus zu uns. Und in unserer Zeit zu den Nationen und er sagt, ich möchte nicht, dass du in deinem kurzen Leben so dein Leben änderst, wie ein Tropfen Wasser oder wie Häufchen Staub. Und er bittet sich an, er will, dass wir ihn erkennen. Und er gibt sich zu erkennen, zuerst mal in diesem Kapitel 40, als Schöpfer dieser Erde, als Schöpfer. Und er sagt in Versen 26 bis 28, sagt er, er rüttelt den Menschen auf und sagt, hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Herr hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Gott sagt hier, du Mensch, du stolzer Mensch, nicht du hast die Erde geschaffen. Nicht du kannst sie retten. Nicht du kannst etwas bestimmen, sondern heb doch die Augen auf. Schau um dich herum. Wer hat das alles geschaffen? Du hast das? Nein, ich habe das alles geschaffen. Schau dir doch die Himmelswelt an. Schau dir diese unzählbaren Sterne an. Und weißt du, ich habe jedem einen Namen gegeben. Jedem Stern habe ich einen Namen gegeben. Und meine Lieben, wie viel mehr kennt er deinen und meinen Namen? Es steht geschrieben, ich kenne dich mit deinem Namen. Du bist mein. Du bist mein. Nicht du, stolzer Mensch, der du meinen Platz annehmen willst. Nein, du hast es nicht geschaffen. Du hast es nicht im Griff. Aber Gott geht noch weiter. Er sagt, er erteilt den Menschen und uns allen weitere Lektionen. In Vers 23 sagt er weiter, der die Fürsten dem Nichts übergibt, die Richter der Erde der Nichtigkeit gleich macht. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm Wurzeln in der Welt in die Erde getrieben, da bläst er sie schon an. Sie verdorren und ein Sturmwind fegt sie wie Stoppel hinweg. Er sagt hier, nicht du, Mensch, schreibst die Geschichte. Nein, nicht du. Auch nicht du bestimmst die Politik. Nein, nicht du. Deine Aufgabe ist, den Behörden gehorsam zu leisten, in einen Wahllokal zu gehen und ein Kreuzchen zu machen, indem dass du mit einem begrenzten Verstand irgendwie herausgedacht hast, dass der oder die gute Kanzlerin oder die Partei besser sein kann wie die andere. Du machst ein Kreuzchen, aber ich setze ein, nicht du, Mensch. Ich setze ein und ich setze ab. Und Gott schenkt uns einige Beispiele in seinem Wort, in seiner Schrift und erklärt uns, wie wie doch Gott am Regiment ist, wie er einsetzt und wie er absetzt. Einige Beispiele aus der Königin Israels. Der erste König Joram, den wir finden in 2. Chronik, Kapitel 21. König Joram war 32 Jahre, als er an die Regierung kam, anstatt seines Vaters. Und wo er stark war in seiner Regierung oder gestärkt hat, hatte das größte Verbrechen begonnen. Er hatte sechs Brüder gehabt. Und er als der Stärkste brach er sie alle um. Er ermordete seine Brüder und einige von den Ältesten Israel, damit sie ja ihm keine Konkurrenz machen sollen. Und dann lesen wir über diesen König, über den Joram in 2. Chronik, Kapitel 21, zuerst mal Vers 6. Und er ging auf dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte. Denn er hatte eine Tochter Ahabs Frau und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und dann den Verse 18 bis 20. Und nach allem plagte ihn der Herr mit einer unheilbaren Krankheit in seinen Eingeweiden. Und das geschah im Laufe der Zeit, und zwar zur Zeit, als das Ende von 2 Jahren eintrat, dass seine Eingeweide bei seiner Krankheit heraustraten und er starb unter großen Schmerzen und sein Volk machte ihm keinen Brand, wie er für seine Väter einen Brand gemacht hat. Er war 32 Jahre alt, als er König wurde und regierte 8 Jahre in Jerusalem. Er ging dahin, ohne bedauert zu werden und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. Gott hat ihn da abgesetzt. Der zweite König Amon, der war 22 Jahre alt und er regierte 2 Jahre und wurde von seinen eigenen Knechten einfach umgebracht. Der dritte König Jerusalems, Judas Joas, war 23 Jahre alt und er hat 3 Monate regiert. Er hat so gut regiert, dass er fliehen müsste nach Ägypten und da starb er unter dem Pharao Nebo. Diese Beispiele zeigen, dass Gott einsetzt und Gott absetzt. Diese 3 Könige, die wurden Prunk und mit Festen und alles gesetzt auf den Thron Davids. Ihnen wurde die Krone aufgesetzt, ihnen wurde der Stab in die Hand gereicht. Sie haben gewaltige Pläne gehabt, wie sie das Volk regieren werden, wie sie das Reich aufbauen werden. Aber Gott hat ein schnelles Ende gemacht. Er sagt, nicht du, Mensch, setzt ein, nicht du schreibst die Geschichte, sondern ich mache es. Ich mache es. Und Gott macht sich bekannt, auch als in seinem Sohn als ein Hirte. Und er sagt hier, ich will euer Hirte sein. Ich will nicht nur diese Erde, ich regiere über diese Erde. Ich weiß, wie ich diese Erde rette oder nicht rette. Ich setze ein, ich schreibe Geschichte, aber ich will mehr. Ich will euer Hirte sein. Ich will euer Hirte sein, sagt er hier in Jesaja Kapitel 40, Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die Säuglinge der Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Gott will uns leiten. Und dieses Licht, das damals in Bethlehem erschienen ist, dieses Licht bringt uns den Trost. Dieses Licht bringt uns die Rettung. Dieses Licht erfüllt unser Herz mit dieser Hoffnung. Und Jesaja Kapitel 60, wie ich auch versprochen habe, dass wir dahin kommen, schreibt, dass schreibt diese wunderbaren Worte, was auch uns diesen Trost gibt. Jesaja Kapitel 60, der zweite und dritte Vers. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Liebe Geschwister, seit dieses Licht damals in Bethlehem erschien, ziehen bis heute Nationen zu ihm. Von klein bis zu Königen aus allen Ländern der Welt sammelt Gott seine Kinder. Nicht nur das Volk Israel, sondern Nationen ziehen zu diesem Licht und werden zu seinen Kindern. Wisst ihr, Gott möchte nicht, dass das Leben irgendwelchen Menschen so endet wie das Tropfen Wasser, sondern er sagt uns, er will uns zu Königstöchter und Königssöhne machen. Ihr seid das königliche Geschlecht, steht es geschrieben. Ihr seid das Priestertum. Er will aus dir etwas Großartiges machen. Er will den Wertschätz so groß machen, dass es kein Vergleich ist mit dem, was er gesagt hat, die Nationen sind wie ein Tropfen Wasser. Nein, er möchte nicht, dass du so endest, dass niemand das so endet. Er will aus uns etwas Großartiges. Er hat uns dieses Licht in seinem Sohn geschickt. Sein Sohn ist das Licht, das diese Anziehungskraft hat, dass alle Nationen von klein bis zu Königen zu diesem Licht kommen. Und lieber Bruder und liebe Schwester, in diesem Licht, in dieser großen Zahl der Nationen bist du und bin ich auch drin. Wisst ihr, Johannes sieht das in Offenbarung Kapitel 7, sieht diese große Schar aus allen Nationen, die zu diesem Licht gekommen sind. Und er sagt diese wunderbaren Worte. Die Zahl war so groß, dass sie niemand zählen könnte. Niemand zählen könnte. So viele kommen zu diesem Licht. Und mein lieber Freund, ich weiß es nicht, ob ihr alle hier gläubig seid, wiedergeboren seid, den Herrn kennt, die Königstöchter und Königssöhne seid. Wenn jemand hier ist, vielleicht vom Livestream mit zuhören, wenn du noch nicht diesen großen Gott hast, wenn du zu ihm noch nicht gehörst, du kannst groß sein in dieser Welt. Es kann sein, dass du etwas Großes getan hast, gemacht hast, Gutes getan hast und gemacht hast für die Menschen. Es kann sein, dass dein Name überall bekannt ist. Es könnte sein, dass sogar nach deinem Namen Straßen genannt werden, Plätze. Vielleicht von dir Denkmäler aufgestellt wurden. Kann alles sein. Es gibt genügend solche großen Menschen. Wenn du aber Gott aus deinem Leben verbannt hast und sich selbst hingestellt hast und sagst, ich habe das geschaffen. Meine Kreativität, mein Verstand, meine Kraft, mein Wille hat das alles geschaffen. Es könnte sein, dass du das alles geschaffen hast. In den Augen Gottes bist du ein Tropfen Wasser, ein Stäublein Staub. Tropfen Wasser plus Staub ist nichts, Kapitel 17, ist nichts. Und du bist elend und arm. Gott geht sogar weiter. Es steht geschrieben, und der Narr sprach in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Gott geht noch weiter. Und mein Appell an dir, erkenne diesen großen Gott, dass du heute noch da bist. Das ist seine Barmherzigkeit, sein großes Erbarmen über uns alle und über dich, mein Freund. Und zum Schluss, dieses Kapitel 40 beginnt mit dieser herrlichen Botschaft, tröstet mein Volk, und auch endet mit dieser wunderbaren, herrlichen Ende. Gott kümmert sich um die, die ihn kennengelernt haben, die ihn lieben, die seine sind. Johannes schreibt, dass er kam zu den Seinigen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Johannes 1,12, die alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Und wir sind die welche hier Gottes Kinder sind. Und dann sagt er im Kapitel 40, in den letzten Versen, er sagt zu denen, die sein eigen geworden sind, die ihn aufgenommen haben, er hat nie gesagt, dass uns leicht sein wird. Er hat nie gesagt, dass wenn wir uns zu ihm wenden, werden nur Rosen auf dem Weg liegen. Hat er nie gesagt. Nein, er hat gesagt, auch die Krankheiten werden sein. Auch die Entbehrungen, auch Verfolgung, auch Tod wird da sein. Das hat er gesagt. Aber er hat auch gesagt, dass wir in unserem Glaubensleben sehr schnell ermüden werden können, ermatten werden können, dass wir müde werden. Ich habe mich mit 15 Jahren bekehrt, mit 16 getauft, mit 17 angefangen zu predigen. Und als wir nach Deutschland kamen, vor 64 Jahren, Aufbau der Gemeinde und dann Jugendleiter, ich will mich nicht los, zur Ehre Gottes. Und dann immer in Aktion bis heute. Immer in irgendeiner Verantwortung. Und meine lieben Geschwister, ich könnte ein Buch schreiben, wie oft ich müde und matt war. Wie oft ich aufgeben wollte. Und immer auch dieser Vers sagt uns in Kapitel 14, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jesaja 40, 29. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer strauchen und stürzen. Aber der auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüde nicht. Und diese Verse sollte auch dir Trost geben, dass dieser große Gott, der so reich ist an Erbarmen, er will dich zu dem Ziel bringen, wo er angefangen hat. Er bringt dich zum Ziel. Er stärkt dich, aber er sagt, schau nicht auf dich. Es hat keinen Sinn, wenn du auf dich schaust, auf dich baust, sondern schau auf mich. schau auf mich. Und er wird dich ermutigen. Er wird dir Kraft geben. Wisst ihr, gerade in diesen Zeiten, wo man müde war, kann mich immer noch erinnern, werde nie vergessen, da kommt eine alte Mütterchen, die schon in Ewigkeit, Alfred, ich bete jeden Tag für dich, dass du nicht schwach bist. Ich bete jeden Tag für dich. Und das ist das, was Gott macht. Er ermutigt einen, auch den Menschen, aber auch sein Wort. In diesem Kapitel hat uns Gott gezeigt, wie groß er an Erbarmen ist. Wie groß er ist. Und hat er gezeigt, wie wir Menschen sind. Und hat auch gesagt, was er mit uns machen möchte. Er hat seinen Sohn gesandt. Gott selbst in seinem Sohn wurde Mensch. Und hat uns zu seinen Kindern gemacht. Indem er sich deiner und meiner erbarmt hat. Wer sich damals über sein Volk erbarmt hat. Schlagt, ich weiß jetzt nicht, was richtig ist. Schlagt dein Herz höher wie meiner? Wenn ja, dann möchte ich jetzt uns aufrufen, dass wir aufstehen und ihm dafür Dankeschön sagen. Amen. Wir stehen auf dazu. Um jeden Zeitpunkt.